Genau, so ist es. Er regiert. Mögen wir das wirklich in unserem Herzen empfangen, dass er regiert. Zweiter Schlüssel für den Tresor. Liebe deine Stadt. Nur du? Nur einer liebt seine Stadt. Liebe deine Stadt.
Amen.
Im Kinzigtal gibt es etwa 100.000 Einwohner. Nur 200 davon in etwa kennen Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser. 200 ungefähr. Na, 2000 müsste es sein, gell? 2000, ja. Also es sind 2% ungefähr, das habe ich eine Null zu wenig da aufgeschrieben. Also 2% in etwa sind das, was so in Deutschland Jesus Christus als ihren Erlöser kennen. Und erfahrungsgemäß sind 25.000 von diesen 100.000 auf der Suche, ganz konkret. Und auf dieser Suche kriegen sie alles Mögliche angeboten. Und oft kriegen sie nicht das Evangelium auf dieser Suche. Es gibt einige interessante Geschichten, wo jemand sich dann bekehrt und sagt, warum hat mir das nicht jemand schon früher gesagt? Es kann sein, dass das Leute sind, die nur, was weiß ich, 70, 100 Meter entfernt von einer Gemeinde gewohnt haben. Und nie hat ihnen jemand was erzählt von dieser Lösung, die sie dann vielleicht einmal auf einer Reise in Amerika oder irgendwo, irgendwann einmal, irgendwo in der Ferne kennengelernt haben, was möglich ist. Und das ist eine große Herausforderung, dieses Bewusstsein zu haben, liebe deine Stadt. Wirklich, es ist eine Entscheidungsfrage. Es ist wichtig, an dem Ort, wo du täglich oft hinkommst, Frauen kommen an den Spiegel, Männer an den Kühlschrank, schreib dort drauf, ich liebe meine Stadt. Und immer wenn du das siehst, dann segne deine Stadt. Sag etwas Gutes. Etwas, wo du den Eindruck hast, Gott möchte das für meine Stadt. Wenn wir am 6. November Menschen erreichen wollen, ist das eine Voraussetzung. Mir ist die Stadt wurscht, die Leute gehen mir am Wecker, ist nicht die Haltung, wie man jemand gewinnt. Also wenn du jemandem sagst, du gehst mir am Wecker, willst du mein Freund sein? Also nur jetzt, um sich das einmal dramatisch vorzustellen. Jetzt musst du dir vorstellen, du willst sie für das Reich Gottes gewinnen. Das Erste ist, dass du sich dir erlaubst, dass du diese Menschen liebst. Ohne dem kann man wirklich sagen, lass uns bleiben. Es ist wirklich eine ganz ernste Sache. Und wer selber mit sich selber ins Gericht geht, der wird wissen, dass das ein wichtiger Punkt ist, wo wir uns ausstrecken müssen. Weil die Realität ist, dass uns einiges ganz schön wurscht ist. Und dass wir sehr, sehr, sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Allein wenn man so schaut, was so die Inhalte von Gebeten sind, wenn wir schon beten. Mir, meiner, mir, mich. Oder wie heißt das Gebet? Herr, segne mich, Herr, hilf mir. Ja. Ja, genau. Wir brauchen da wirklich echte Hilfe. Friede euch, sagt Jesus. Wie der Vater mich gesandt hat, so send ich euch. Und hauchte sie an. empfangt Heiligen Geist. Und dann sagt er, geht hin. Und er hat nicht gesagt, kommet her. Und das ist die Herausforderung. Geht hin. Geht zu den Menschen. Das ist der Plan A. Es ist ja diese Veranstaltung am 6. ja auch nicht Plan A. Das ist ja auch ein Hilfsmittel. Weil ganz normal wäre es, wenn wir in unserem praktischen Leben einfach mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, sie einfach, ich weiß nicht, wie man das jetzt so sagen kann, hineinlieben in die Gegenwart Gottes. Ihr kennt ja dieses Attribut, das die erste Gemeinde hat. Die Bevölkerung hat festgestellt und gesagt, seht an, wie die lieben, wie die sich lieben. Und die hatten wirklich eine Sehnsucht, dort dran zu kommen. Und ihr kennt ja diese Berichte, an jenem Tag wurden 3000 hinzugetan. Und da hat es vorher aber kein Church Planting Seminar gegeben. Es hat nicht mal so ein Mikrofon gegeben. Es hat nichts gegeben, außer den Heiligen Geist. Also es scheint ein gutes Mittel zu sein, der Heilige Geist, für solche Sachen. Und nächste Woche wurden wieder 5000 hinzugetan. Aber da hat man damals nur die Männer gezählt. Das war noch nicht gegendert zu der Zeit. Man kann also rechnen, das waren etwa alle zusammen 25.000 in so kurzer Zeit. Mir passiert es gelegentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Veranstaltung vorbereite und ich frage irgendwo an, habt ihr Interesse für so eine Veranstaltung, so mit der Perspektive, dass da so etwa 300 Leute sich bekehren, dann kommt die Rückmeldung von demjenigen, der da Verantwortung trägt und sagt, das ist zu viel Arbeit, das können wir leider nicht leisten. Gut, dass zu Pfingsten diese Leute nicht anwesend waren. Sonst hätten die Pfingsten abgesagt. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Die hatten aber auch nicht das Problem, dass die das organisieren mussten. Weil nämlich der Heilige Geist die Qualität hat zu leiten. Wenn der Heilige Geist etwas anstellt, dann kann er auch das zu Ende führen. Und wenn ich in dem Vorfeld nicht weiß, wie es geht, ist es noch kein Grund, es nicht zu tun, wenn der Heilige Geist es anzettelt. Und darum ist es wichtig, dass wir das mit einplanen, dass wir mit dem Heiligen Geist hier zusammenarbeiten. Und das ist, was ich vorher versucht habe anzudeuten, diese Qualität, wo Jesus das auf sich bezogen hat, wie er da aus den Propheten zitiert, in Lukas 4, Vers 18, was aus Jesaja 61 kommt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen, Elenden gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, Gefangenen die Freiheit auszurufen und zu öffnen, den Kerker der Gebundenen und Blinden, dass sie wieder sehen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Zerschlagenen die Freiheit in die Freiheit zu senden, zu trösten die Trauernden und auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Das hat Jesus auf sich bezogen. Und wenn der Geist Gottes auf uns ist, dann ist auch dieser selbe Geist auf uns, der uns qualifiziert, Gefängnisse zu öffnen, Bindungen zu lösen, Augen zu öffnen. Das ist der Schlüsseldienst, damit Menschen aus dem Reich der Finsternis versetzt werden können ins Reich des Lichtes. Paulus, wie er sich rechtfertigt vor Agrippa, hat genau dasselbe gesagt. Er sagt, unsere Aufgabe ist es, hier den Menschen im Kinzigtal die Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott. Das ist ganz klar, worum es geht. Das müssen wir vor Augen haben, mit welchen Gegenüberstellungen wir es zu tun haben. Das ist nicht, komm zu Jesus und es gibt Freibier, sondern es geht wirklich hier um die Polarisierung von Machtverhältnissen. Und es ist in der Regel so, dass diejenigen, die jetzt unter dem Machtbereich Satans sind, und das sind ganz nette Menschen, die laufen nicht mit Hörnern herum und die sind nicht bösartig, sondern die sind nur unter diesem Joch und die fühlen sich durchaus wohl und die sind vielleicht auch erfolgreich und die sind alle möglichen, sind gesund, haben gar kein Bedürfnis, dass etwas verändert wird. Aber wenn da etwas passiert, wo plötzlich die Augen geöffnet werden und wo plötzlich Dinge dann ans Licht kommen, dann kann etwas konfrontativ werden. Das kann aber auch uns passieren, dass da etwas passiert. Ich verwende immer das Bild bei dieser Geschichte, wenn es heißt, gebt dem Teufel keinen Raum, was ja eine Botschaft an uns Christen ist. Nicht an Nichtchristen, weil die sind ja unter der Herrschaft des Teufels. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, wir sind super Christen und stellen uns vor, wir werden jetzt ein Haus mit 30 Etagen und 10 Räume pro Etage, ein schönes Hochhaus, richtig proper mit toller Fassade und allem drum und dran und nur ein einziger Raum, wir sind ja gute Christen, nur ein einziger Raum. Meine Güte, das ist ja ein einziger Raum von 300 Räumern, die da in dem Haus sind. Dem Teufel. Und der Teufel ist auch ein ganz netter Untermieter. Er macht keinen Mist, er ist nicht laut, immer anständig, sauber, adrett gekleidet. Und täglich sieht man ihn, kommt er mit einer Aldi-Tüte und geht in seinen Raum. Immer wieder, man wundert sich, was macht der mit der Aldi-Tüte? Er hat da so TNT-Sprengstoff und stapelt diesen kleinen einzigen Raum von 300 von unten bis oben voll mit diesem Sprengstoff. Und dann kommt der Tag, wo dieser Christ, der an sich ein sehr frommer, toller Christ ist, eben mit 299 Räumen dem Herrn geweiht, und will plötzlich tun, was der Wille Gottes ist, ganz zum Unwillen dessen, der nur einen Raum in dem Haus hat. Und genau an dem Tag, wo der das tun will, drückt er auf einen Knopf. Und all diese Aldi-Tüten gehen in die Luft. Und ihr könnt euch vorstellen, obwohl das nur ein Raum ist, wie es dem Haus ergeht, wo dieser eine Raum, der voll mit Sprengstoff ist, was dann von dem Haus noch übrig ist. Das muss man sich einfach mal bildlich vorstellen. Und das ist aber die Tatsache. Und deswegen passiert auch so wenig, weil es dem Feind gelingt, dass wir uns zurückhalten und eben nicht den Willen Gottes tun und Menschen versetzen aus dem Reich der Finsternis hinein ins Reich des Lichtes. Also, was machen wir jetzt? Wir müssen da umkehren in diesen Dingen, wo wir diese Kompromisse gemacht haben. Wir müssen eben auch ein bisschen wissen, wie der Feind gestrickt ist. Nämlich, der Feind ist in der Lage, alles Mögliche zu imitieren. Der Feind kommt ja nicht, also man schon auch, aber nicht vordergründig als Dämon und als irgendwie so bösartiges Ding daher, sondern für uns gestylt als Engel des Lichts, als auch möglicherweise Bibelkenner und kommt ja auch mit irgendwelchen frommen Sprüchen, die knapp am Ziel vorbeigehen, wo er uns irgendwie schriftlich belegen will, warum wir weiterhin laue Christen sein dürfen. Er kann sogar Wunder machen. Er kann sogar wahrsagen, sprich prophezeien. Und es ist aber nicht eine Lüge. Also Wahrsager sagen durchaus richtige Dinge. Das muss man alles wissen. Aber was kann er nicht? Er kann nicht lieben. Und das ist unsere Waffe. Und deswegen dieser Schlüssel, dass wir die Menschen in unserer Stadt lieben. Und dass ich diese Entscheidung treffe, indem ich mich einfach ein bisschen auf das einlasse und mir das mal ein bisschen vor Augen führe. Da könnt ihr alle Tricks verwenden, die euch einfallen, um euch da ein bisschen zu überlisten. Eben irgendwas auf den Spiegel schreiben oder irgend sowas, was euch immer wieder erinnert. Und das ist so wichtig, dass wir das vor Augen behalten. Und es ist aber auch für uns selber ein wichtiger Teil, denn wir haben eine Waffenrüstung und interessanterweise in 1. Thessaloniker 5 wird der Brustpanzer als der Brustpanzer der Liebe beschrieben. Als Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Wir kennen das von Epheser als den Brustpanzer der Gerechtigkeit, aber offensichtlich ist der Brustpanzer auch noch interessanterweise vielfältiger, als wir es gedacht haben. Also wenn wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit anhaben, haben wir zugleich auch den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe an. Und wenn wir noch dazu den Helm des Heils auf unseren Kopf setzen, weil das Heil ist eigentlich das, was wir den Menschen verkündigen. Die frohe Botschaft ist das Heil, was uns gegeben ist. Und das Wort Heil ist ein ganzheitliches Ding. Das ist die Erlösung, die Errettung und die Heilung der Seele, des Geistes und des Leibes. Das ist riesig. Und wenn wir in dem zusammen sind, dann werden wir entsprechend reagieren und handeln können, wenn wir diesen Schutz haben. Denn nämlich, es ist ein Kampf. Das ist nicht leicht. Das ist also nicht etwas, was man so im Vorübergehen macht. Und deswegen heißt es ja auch, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Fürsten und Gewalten. Und deswegen müssen wir entsprechend gut ausgerüstet sein. Und die Liebe ist ein Teil dieser Waffe. Und weil der Feind diese Waffe nicht hat, deswegen haben wir einen Kampfvorteil. Das ist einfach auch technisch strategisch, wenn ein, was weiß ich, früher die noch nicht Eisen hatten und nur mit Holzpfeilen arbeiten konnten, waren die mit den Eisenschwertern natürlich im Vorteil. Oder wenn heute einer keine Mittelstreckenraketen hat, dann ist er gegenüber die welche haben, natürlich im Nachteil. Und wir sind strategisch, wenn wir Liebe haben, für den Kampf im Vorteil. Und da müssen wir aber auch wissen, wie wir zur Liebe kommen. Nämlich wir müssen ihn wiederum kennen, wie er wirklich ist. Weil wir sind so erzogen, dass Gott ein strafender Gott ist. Das glauben wir natürlich nicht, das glauben wir natürlich nicht vordergründig. Aber ich habe das in der Seelsorge immer wieder erlebt, dass das im Untergrund irgendwo noch gewisse Wurzeln hat. Das könnt ihr wahrscheinlich, kann das jeder für sich in irgendeiner Weise finden. Wenn irgendwas in deinem Leben passiert, plötzlich kommt der Gedanke, da straft mich Gott gerade. Das ist deswegen, weil ich das oder das oder das gemacht habe. Aber das ist nicht die Qualität Gottes. Aber da merken wir, dass dieser Gedanke noch da ist. Und darum ist es wichtig, dass wir eben ihn erkennen, wie er wirklich ist. Und eben unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und Mächte. Und eben, das habe ich vorher schon zitiert, diese Stelle aus 2. Korinther 10 von 3 und 5. Was heißt, wir kämpfen, also wir bringen Bollwerke danieder, die sich wieder die Erkenntnis Gottes erheben, wieder die Erkenntnis Jesu Christi. Und eben, das sind solche, genau solche Muster, wo selbst bei uns, wo wir schon vielleicht Jahrzehnte dem Herrn nachfolgen, noch Restbestände von diesen Gedankenmustern, von diesen Gedankenbollwerken in irgendeiner Weise sich in kleiner Form noch zurückhaltend anhaften können und wir sollen völlig frei werden davon und ihn erkennen, dass er wirklich die Quelle der Liebe ist. Wie ich gesagt habe, und in Johannes 13 und an anderen Stellen heißt es, Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und in der ersten Gemeinde war das das Markenzeichen. Wie das heute ist, weiß ich nicht so genau. Ich kenne nur viele Leute, die sagen, in die Kirche will ich nicht gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur an Mahatma Gandhi denke, der zum Beispiel geschrieben hat, dass die Christen das Buch haben, mit dem sie die ganze Welt explodieren lassen können. Aber ich sage, ich bin deswegen nicht Christ geworden, weil ich Christen kennengelernt habe. Ist interessant. Der hat erkannt, was die Bibel ist. Der hat erkannt, welche Kraft das Wort Gottes hat. Aber er hat sich daran gestoßen, dass er Menschen kennengelernt hat, die offensichtlich nicht das repräsentiert haben, was das Wort Gottes verkündet. Erster Petrus 4, Vers 8, vor allen Dingen, aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Sehr interessantes Wort, was da gesagt wird. Ihr wisst ja, dass wir alle sehr gut begabt sind, die Fehler im anderen zu erkennen. Und wir wissen immer ganz genau, wo der andere sich verändern muss. Das ist eine besondere Geistesgabe von Christen in den verschiedensten Gemeinden, habe ich festgestellt. Das ist eine andere Frage, aber jedenfalls, hier steht, Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Und wisst ihr, was das bedeutet? Dass niemand bloßgestellt wird. Ich denke nur an so Beispiele, wo man kennt ja diese Frage, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Aber wenn jemand im Lobpreisteam irgendeinen offensichtlichen Fehler hat, ist der relativ schnell draußen aus dem Lobpreisteam. Exkommuniziert. Das würde unter Anwendung dieses Wortes nicht passieren. Sondern es wird in der Liebe bedeckt und ein Schutz auf eine Person gegeben, die momentan gerade vielleicht ein großes Problem hat. Weil das Bloßstellen ist eher etwas, wo man den Schutz wegzieht und jemanden sozusagen dem Problem noch viel stärker aussetzt. Bitte? Das kann sein, ja. Aber in der Liebe wird das geschützt und kriegt einen Raum, wo Umkehr möglich ist. Weil die Lösung, also im Prinzip, man muss ja wissen, in welchem Status wir sind. Das Werk Jesu Christi ist ja so, dass Jesus Christus für die Sünden, die ich noch tun werde in meinem Leben, nicht noch einmal sterben muss. Er hat meine Sünden schon bezahlt, die ich noch tun werde. Das müssen wir uns einmal vorstellen, was das beinhaltet. Er hat einen Blankoscheck ausgestellt für meine Schuld. Und deswegen sagt der Paulus ganz rhetorisch richtig, sollen wir jetzt drauf lossündigen? Weil das wäre ja die Schlussfolge. Ist schon alles bezahlt, jetzt können wir so richtig auf den Putz hauen. Das wäre die Folge. Aber er sagt nein. Im Gegenteil. Wenn wir erkennen, wie groß die Gnade ist, dann werden wir umso größere Gottesfurcht haben und werden aus der Ehrfurcht vor Gott nicht sündigen. Und mit dieser Haltung, dieser großen Vergebung, werden wir die Sünden eines anderen in Liebe zudecken und nicht blank machen, nicht bloßstellen. Sondern werden schauen, dass es eine Atmosphäre gibt, wo so schnell wie möglich und so sicher wie möglich das Problem gelöst wird und nicht isoliert wird. Das ist ein wichtiger Punkt in der Kultur, wie wir uns untereinander bewegen. Ich habe es nur festgestellt, dass das ein Mangel ist. Darum versuche ich ihn so zu erwähnen. Man könnte ja sagen, das ist ja selbstverständlich, aber es ist nicht immer so. An dem Tag, an jenem Tag, steht in Johannes 14, werdet ihr erkennen, was ist jener Tag? Es ist jener Tag, an dem ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet, sagt er zu den Jüngern. In Vorankündigung, die haben ja Pfingsten noch vor sich gehabt, wir haben Pfingsten hinter uns. Das ist eine ganz andere Situation, in der wir leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Kenwood für die Hausfrauen. Kennt ihr das? Wenn ihr Bananen, Äpfeln und Birnen in den Kenwood gebt und dann einschaltet, was ist dann? Dann ist das, was hier steht. Ich in euch und ihr in mir. Kannst du anschließend die Äpfel und Birnen und Bananen wieder heraussortieren? Nicht gut, gell? Das nennt man dann in Griechisch Koinonia. Man müsste das Gerät eigentlich Koinonia anstatt Kenwood nennen. Man kann es sich noch besser vorstellen, wenn du einen Würfel Zucker in Kaffee nimmst und umrührst und anschließend jemand sagt, kannst du mir den Würfelzucker zurückgeben? Es geht nicht. Es ist im Kaffee, hat sich's aufgelöst. Und das ist, was, wovon hier die Rede ist. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Also das ist so eine Superlative. Das ist die Wirklichkeit eines Christen. Er ist verkennwutet mit Christus und dem Vater. Nicht mehr trennbar. Und Christus ist der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Mit dem bist du so vermanscht, dass es passieren kann, wenn du durch deine Straßen gehst, dass jemand sagt, oh, hoppla, bist du Jesus? Schaust du so aus, benimmst dich auch so und es wirkt auch so. Könnte passieren, wenn das, was hier steht, wahr ist. Wer mein Wort hat, meine Worte hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst, sagt Jesus, ihm offenbaren. Noch einmal. Wer meine Worte hat und sie hält, das ist leider der Pferdefuß dabei. Der ist es, der mich liebt. Also die Liebe zu Jesus ist keine Soft-Liebe romantischer Art. Er sagt auch, ihr seid meine Freunde. Man muss das einmal vorstellen. Ich meine, jetzt war die Queen hier, gell? Und wenn ich jetzt sagen würde, die Queen ist meine Freundin, die kommt jetzt nach Berlin und wenn ich auch gerade in Berlin ist, lasst sie alles liegen und stehen und trinkt mit mir im Athlon ein Kaffee. Weil sie ja meine Freundin ist. Aber jetzt ist das nur die Queen und hier ist der König der Könige und sagt, ich bin dein Freund, ich nenne dich mein Freund. Das sind alles so Dinge, die müssen wir uns einfach mal irgendwo rein verleiben, was da alles drinnen steckt. Aber er sagt natürlich auch da wieder, dass die meine Freunde sind, die meine Worte halten. Immer dieser Nebensatz, gell? Immer das Kleingedruckte. Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und der Welt nicht? Und Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir zusammen werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Du bist, wenn du das so akzeptierst, diese Rahmenbedingungen, dann wohnt er bei dir. Ihr seid ein Tempel Gottes. Das war ja der große Durchbruch in den ersten Jahrhunderten. Die Nachfolger Jesu hatten keinen Tempel, hatten keine Priester und hatten kein Opfer. Das ist relativ schnell korrumpiert worden durch das Einflüsse von Seiten der Heiden, der Philosophien und von anderen Religionen gekommen sind und abschließend dann von Konstantin total sozusagen übernommen, indem das von ihm gekauft wurde und zu seinen Gunsten dann verändert wurde. Aber das war das Markenzeichen der ersten Gemeinde. Keinen Tempel, keinen Priester und kein Opfer. Warum nicht? Weil jeder Einzelne Tempel des lebendigen Gottes ist. Weil jeder Einzelne ein königlicher Priesterschaft ist. Und weil das Opfer vollbracht ist. Das ist gigantisch. Das war das Alleinstellungsmerkmal der Christenheit. Heute haben wir wieder Priester, sprich Pastoren, wieder in welcher Vereinigung auch immer das wie bezeichnet wird. Wir haben Tempeln, wir haben die sogenannten Gotteshäuser und wir haben irgendwelche Opfer. Habt ihr heute schon als Opfer eingesammelt? Okay, eben. Aber hier steht, wir werden kommen und bei euch Wohnung machen. Jetzt stell dir das vor, du bist so ein Wohnmobil Gottes und gehst durch deine Stadt. Was das heißt? Ich meine, das sind alles so Dinge, ich bitte euch, macht euch da mal so richtige Vorstellungen, wie kleine Kinder, die sich da vielleicht ein Bild malen. Das dürft ihr machen. Zeichnet euch das irgendwie auf und sagt, okay, da ist das Wohnzimmer für Jesus, da haben wir den Partyraum für den Heiligen Geist und hier machen wir noch für den Vater einen Relaxraum, wo er die Füße ausstrecken kann. Macht euch da irgendein Bild davon, egal wie, aber ergreift diese Kostbarkeit. Das sagt Jesus, nicht irgendjemand. Er sagt es. Und die Grundlage dafür ist die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters ist die Ausgeburt der Liebe, ist es die Unvorstellbarkeit der Liebe. Das ist der Vater. Und ich bitte den Heiligen Geist, dass er uns überführt, dass wir den Vater kennenlernen als den, der die Liebe ist. Vom ersten Moment an, wo der Mensch sich abgewendet hat von Gott, war der Vater nichts auf anderes bedacht, um die Lösung zu finden, diese Trennung wieder aufzulösen. Der einzige Schrei des Vaters, das wieder in Ordnung zu bringen, dass der zweite Adam kommt und das repariert, was der erste Adam verbockt hat. Das ist die Liebe des Vaters. Und wir sind hineingenommen in diese Liebe. Der Johannes wird ja als der Jünger, der Lieblingsjünger Jesu bezeichnet, der an seiner Brust lag und ich nehme an, der wirklich Offenbarung von der Liebe hatte. Und das liest man ja auch, wenn man in seinen Briefen liest, wenn man im Evangelium liest, der hat eine Offenbarung von der Liebe. Und deswegen im 1. Johannesbrief 4 von 7 an, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Und darin erschien die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Es ist keine Forderung, sondern es ist, dass er uns zuerst geliebt hat. Es ist nicht so, dass er sagt, wir müssen was aus uns heraus produzieren, sondern er ist es, der es gegeben hat. Er hat uns zuerst geliebt und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Das ist der Schrei von Johannes. Ihr Lieben, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland dieser Welt. Wer nun den Sohn bekennt, also wer nun bekennt, dass Jesus Christus der Sohn ist, in dem bleibt Gott. Und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist wieder vorher Kenwood. Das ist die Verbindung. Das ist das, das eins aus dem Ganzen macht. Das ist so wichtig, dass der Geist Gottes uns das aufentfaltet, dass wir wirklich durch und durch überzeugt werden, dass Gott Liebe ist und nichts anderes. Liebe. Aber eben diese Liebe, die nicht so, also das Wort Liebe ist natürlich derartig inflationär geworden in unserer Gesellschaft, dass es so schwer missverstanden werden kann. Ich möchte jetzt keine Auswüchse nennen, die selbst in Gemeinden stattfinden mit dieser Bezeichnung und die wirklich pervers sind. Der Feind ist übel und kann alles Mögliche verdrehen, aber die Liebe selber, die kann er nicht produzieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das vor Augen haben und sagen, okay, du bist die Liebe. Und wir öffnen uns dafür und wir sagen, du in uns und wir in dir. Und es wird dann aus dem heraus erfüllt. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben auf den Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Ein Statement. Wie er uns gesandt hat, haben wir auf anderer Stelle gehört. Und hier heißt, so wie er ist, sind wir in dieser Welt. Das ist deswegen wahr, wenn wir tatsächlich so verbunden sind, wie es hier heißt, dass er in uns ist und wir in ihm. So kann das wahr werden, dass wie er ist, wir sind. Merkt ihr, was da drinnen steckt? Das sind lauter Superlativen, die sprengen unser Vorstellungsvermögen. Wir mögen uns wie kleine Heuschrecken vorkommen, aber hier stehen Dinge, die wirklich von Kraft, Gewalt und Autorität und Herrlichkeit Gottes zeugen. Und all das wurzelt in seiner Liebe. Und mit der Liebe lieben wir die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und beginn einfach deinen Laserstrahl zu fokussieren und sag, diese 5 Leute, die ich da einladen möchte, die mache ich jetzt einfach platt mit der Liebe Gottes. Der Liebe Gottes kann man nicht widerstehen. Man kann widerstehen, was du fromm blabberst, wenn du ihnen was vom Evangelium erzählt wirst und nach 3 Sätzen die schon zum Kotzen finden. Das kann leicht passieren. Aber sie können dir nicht widerstehen, wenn du sie liebst mit der Liebe, die Gott dir geschenkt hat. Und du brauchst gar nichts sagen. Du brauchst nur sein, weil hier steht, denn wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Du bist. Und dieses Sein hat Kraft. Also wenn wir nur sagen zum Beispiel, ihr seid das Licht in dieser Welt. Bei einem Licht braucht niemand dazu schreiben, das ist Licht. Bei der Straßenlaterne steht, ist nicht unten ein Automat, wo man einen Euro reinwirft und dann kommt die Ansage, das ist ein Licht. Jeder weiß, wo Licht ist. Und wenn du Licht bist, dann ist an der Stelle nicht mehr Finsternis. Selbst wenn du eine ganz kleine Funzel bist, kleines Lichtlein, selbst das kleine Lichtlein ist in der Finsternis so, dass es keine Finsternis mehr gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, dass du bist. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da wird von deinem Zustand gesprochen. Es ist. Da steht nicht, wenn du dich so fühlst oder wenn du gerade eine gute Zeit hast, weil irgendwas Positives passiert ist in der Familie oder im Job oder sonst irgendwo, sondern aufgrund dessen, was Jesus Christus vollbracht hat und du Teil seines Leibes bist, bist du das. Ganz gleich, wie du dich fühlst, was die Umstände sind, wo du bist. Und das setze ich einfach fest in euren Herzen, in eurem Geist, dass das eine neue Dimension von eurem Selbstbewusstsein auslöst, dass ihr ganz entspannt wisst, dass ihr es seid. Und du kannst jetzt ganz relaxed mit jemandem Kaffee trinken, ohne den Druck, dass du denkst, ich als Christ müsste ihm irgendein Zeugnis geben müssen jetzt. Und du hast schon Schweißausbrüche und du hast schon Zittern am Körper und irgendwie kriegst du es nicht auf die Reihe. Vergiss es! Du bist einfach. Und von dir fließen in dem Moment, wo du mit jemandem Kaffee trinkst oder die Männer ein Bier trinken mit jemandem, egal was, es fließen von dir Ströme des lebendigen Wassers. Die fließen einfach. Und du sapperst die ganze Gegend voll mit der Liebe Gottes, bis sie dann so hoch steigt. Es kann sein, dass nicht gleich so hoch wird, aber das kann sein, dass du dreimal, viermal oder fünfmal mit dem Bier oder Kaffee trinken musst. Irgendwann steigt die Liebe so hoch, wo der dann nur mehr so überführt ist und so vollgesogen ist von der Liebe, dass er sagt, okay, jetzt reicht's, jetzt wäre ich auch einer so wie du. Probiert's das mal aus, dieses Bewusstsein zuzulassen. Ganz entspannt sein. Du brauchst nichts produzieren. So wie ich gestern gesagt habe, dem Übersetzer, der extra gesagt hat, er will nicht bekehrt werden. Und wir haben von ganzem Herzen gesagt, wir bekehren niemanden und dich auch nicht. Weil Leute, ihr könnt auch gar niemanden bekehren. Das ist nicht unser Job. Er fügt hinzu, die dazukommen sollen. Wir sind nur diejenigen, die Leute voll sappern mit der Liebe Gottes. Und tun, was sein Wille ist. Wie auch immer, das ist dann sehr vielfältig und sehr spannend, aber das ist es, was passiert. Und dann kommt noch zum Abschluss, das ist einfach so eine schöne Stelle von Johannes in seinem ersten Brief. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Furcht rechnet mit Strafe. Das ist Religion. Und da kannst du sehen, wie viel Religion in dir drinnen ist. Und ich befehle dem Geist der Religion, der noch in euch ist, sich gefälligst so schnell wie möglich zu verschüssen. Weil er hat nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Der Geist der Religion fordert von dir irgendwelche Leistungen, mit denen du irgendetwas hinzufügen könntest zu dem Werk der Gnade, von der Jesus sagt, sie ist schon vollkommen. Nichts kannst du dazu beitragen. Und deswegen, die Furcht rechnet vor Strafe, aber die ist bezahlt. Und deswegen ist in der Liebe die Furcht nicht anwesend. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns einander lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Also wir brauchen die Liebe nicht erfinden, sondern wir lassen uns von ihm lieben und was dann überfließt, das geben wir weiter. Und wenn wir mehr weitergeben, dann bekommen wir auch mehr. Ihr kennt ja das Wort, was heißt, wer gibt, empfängt. Das ist nicht auf den Zehnten und nicht aufs Geld gemeint, sondern das ist zum Beispiel auf die Liebe gemeint. Das ist auf Offenbarung gemeint. Das ist das, was du empfängst im Geist. Wenn du das weitergibst, dann kriegst du mehr. Deswegen haben viele Christen eigentlich nichts, weil sie nur am Sonntag in die Gemeinde kommen und sich anpredigen lassen und keine Gelegenheit haben, was zu geben. Deswegen kriegen sie auch nichts. Nur wenn sie was geben könnten, dann würden sie was kriegen. Das ist so ein wichtiger Faktor. Man muss Gelegenheiten schaffen. Und deswegen habe ich vorher gesagt, redet miteinander. Wenn du sprichst über deine Berufung, über deine Verheißung, dann gibst du etwas. Weil du sprichst aus Glauben, wenn du das sagst. Und das heißt, das segnet auch den anderen, weil du dein Glaube etwas im anderen auslöst. Das bringt was hervor. Und deswegen lieben wir uns, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse meinen Bruder oder Schwester, der ist natürlich ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Aber da wird der eine oder andere sagen, haha, ich würde meinen Bruder auch lieben, wenn ich ihn nicht sehe, gell? Vielleicht. Aber ihr wisst, was hier gemeint ist. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder und seine Schwester liebt. Es ist eben so, Brüder und Schwestern können wir uns nicht aussuchen. Aber denk daran, Gott hat den gleich hohen Preis für deinen Bruder und für deine Schwester bezahlt, wie für dich. Und wenn es Gott recht war, diesen hohen Preis zu bezahlen, dann wäre es angemessen, dass auch du dich bereit hältst, das in Anspruch zu nehmen, den Bruder zu lieben und dich nicht von ihm abzuwenden. Zum Drüberstreuen jetzt noch ein Abschlussvers, der alle Grenzen sprengt, für die, die Gott lieben. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Natürlich, das werde ich noch ein paar Mal sagen. Das steht in 1. Korinther 2, Vers 9 oder in Jesaja 64, Vers 3. Was kein Auge gesehen hat. Aber das ist natürlich schwierig. Da gibt es den Vers, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und deswegen haben Christen die Schwierigkeit, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das kann man nicht annehmen, weil das ist noch nicht bewährt und es ist noch nicht von irgendeinem Papst abgesegnet worden. Aber es steht hier, und das ist das, was wirklich vor uns liegt, was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und das heißt wirklich, Leute, keine Grenzen zu setzen. Weil wir sind von unserer Natur so gestrickt, dass wir in erster Linie das glauben, was wir kennen und dem folgen, was wir schon geprüft haben, was sich schon bewährt hat. Aber wenn man so schaut, wie in den letzten Jahrzehnten Gemeinde gebaut worden ist und die Zahl der Christen in Deutschland abnehmend ist, kann diese Methode nicht ganz richtig gewesen sein. Einmal ganz nüchtern gesagt, volkswirtschaftlich gerechnet. Denn wenn das Wort oder das Beispiel gerade zum Pfingsten, an jenem Tag wurden so viel hinzugetan und dann im Laufe der ersten Jahre die ganze damalige Welt durchdrungen wurde, wenn man an Ephesus denkt, wo der Paulus 3 Jahre gedient hat und eine ganze Stadt auf den Kopf gestellt wurde, dass die Silberschmiede eine Wirtschaftskrise ausgerufen haben, weil plötzlich keiner mehr diese Götzen gekauft hat. Nur weil jemand verkündet hat, glaubt an den lebendigen Gott und nicht an die toten Götzen. Die Welt hat das mitbekommen. Die hat sich aufgeregt. Und in der Sache müssen wir uns bereit machen, dass wir tatsächlich Dinge, die noch kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, in Erwägung ziehen und sagen, okay, Heiliger Geist, ich erlaube es dir. Wenn man eher ist, soweit ich den Heiligen Geist kenne, ist sehr zurückhaltend. Wenn ich sage, nein, Heiliger Geist, ich bleib stur, ich gehe lieber die alten Wege, dann sagt er, gut, mach mal. Betrübt den Heiligen Geist nicht, heißt es, weil er lässt sich betrüben. Wenn er 10-mal versucht, dich zu segnen und etwas zu schenken, etwas zu offenbaren und du sagst nein, dann sagt er, okay, tschüss. Kann passieren. Aber der Schlüssel Nummer 2 ist, liebe deine Stadt. Mit der Liebe, mit der du zuerst geliebt wurdest. Und wenn das für dich lebendiger wird, dann wird es auch einen Ausdruck finden können. Weil wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über, das Herz über, deine ganze Persönlichkeit über, dein Charakter über. Du strahlst es dann aus. Und die Leute werden dann fragen, was ist denn los mit dir? Gestern waren gerade die Tagesschau mit dem und dem und den Nachrichten und du schaust immer noch glücklich rein. Was ist da schiefgelaufen? Das kann passieren, dass Menschen dich fragen, hey, was ist mit dir los? Du bist zu glücklich für diese Zeit. Dann kannst du sagen, ja, warum? Dann kannst du Antwort geben über den Grund deiner Hoffnung. Und das sind die schönen Momente, wo man das Evangelium verkündigen kann, wenn die Leute was wissen wollen, wenn die fragen. Und es ist wichtig, dass wir die Ungläubigen willkommen heißen. Ich weiß nicht, ob euch bekannt ist, es gibt diese irische Methode und es gibt die römische Methode. Die römische Methode ist, werde Mitglied bei uns, dann lieben wir dich vielleicht. Die irische Methode ist, die kommen und dienen. Die geben sich hin als ein lebendiges Opfer. Und fragen überhaupt nicht, was bekomme ich dafür? Die irischen Mönche waren der Grund, warum Europa christlich wurde. Die sind gekommen und haben gedient. Und die haben die Menschen umarmt, ohne zu sagen, du musst Mitglied bei uns werden. Das ist der Schlüssel. Liebe deine Stadt. Umarme die Menschen, mit denen du zu tun hast, im Geist zumindest. Du musst sie nicht körperlich umarmen. Es schaut vielleicht manchmal blöd aus, wenn du das so plötzlich von heute auf morgen machst. Aber in deinem Herzen heiße sie willkommen. Ich sage jetzt ganz provokativ, vergiss deine Gemeinde und schau an diese verlorene Welt. Und hab dieses zerbrochene Herz, das wirklich willkommen heißen kann. Das soll geschehen im Namen Jesu. Jetzt als Abschluss für diesen zweiten Teil würde ich einfach sagen, könnte man vorstellen, dass der eine oder andere da einen wirklichen Schritt voran machen möchte. Wer das möchte, soll jetzt aufstehen und wir lösen das los, wir setzen das in Gang in einer Weise, dass das einfach wirklich einen Schub macht in deinem Leben. Wer das will, jetzt bitte aufstehen. Und wir nehmen uns einfach bei der Hand. Kommt ihr auch da mit rein, wenn ihr das wollt? Kommst du ein bisschen näher ran, dann kann da auch noch euch in die Hand nehmen. So. So. Ja, ja, ist okay. So. Jedenfalls, Vater, wir kommen jetzt zu dir und stellen uns wirklich unter diesen Fluss deiner Liebe. Du, der unendliche, grenzenlose Liebe hast, die wirklich weit über jede Vorstellung hinweggeht. Du liebst uns so durch und durch. Und wir kommen jetzt unter diesen Fluss dieser Liebe und sagen, Herr, berühre uns tief in unserem Herzen. Ganz konkret auch, dass einfach Wurzeln der Bitterkeit geheilt werden, Dinge, die aus der Vergangenheit da sind. Ich befehle, diesen Dingen rauszureißen, dass diese Wurzeln verschwinden und dass die Liebe wirklich in alle Zellen, in alle Fasern unseres Leibes, unserer Seele und unseres Geistes vordringen kann und wir durchdrungen sind von der Liebe des Vaters. Und Herr, dass wir Gefäße sind, die überströmen können. Und ich setze das jetzt frei, also als ein aufgrund der Berufung, die Gott mir gegeben hast, Herr, setze das jetzt frei und sag, dass diese Liebe in einem neuen Maß fließen kann. Aus eurem Inneren heraus, aus der Mitte heraus, aus diesem Fluss des lebendigen Wassers, dass diese Liebe von euch fließen kann. Und ich segne das Bewusstsein des Seins in Christus, dass ihr einfach dieses komische Bild von so einer Kenwood-Maschine habt und da drinnen seht ihr, Vater, Sohn und ich bin vermanscht, zusammengemixt in eines. Wir sind eines. Und es ist der Vater, der Gott, dem einfach das ganze Universum in seiner Hand ist. Und es ist Christus, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist. Und ich bin ich mit ihnen verbunden in einem und Teil dieser Herrlichkeit, Teil dieser Autorität, Teil dieser Kraft. Ich setze dieses Bewusstsein frei, dass der Heilige Geist euch das bestätigen kann und im Wort zeigt, wenn ihr die Bibel lest, dass plötzlich die Türen aufgehen und euch Stellen ins Auge springen, die euch ganz eine neue Dimension zeigen, wer ihr seid in Christus. Und dass ihr aufgrund dieser Kühnheit und aufgrund dieser Sicherheit in ihm, auf diesem Felsen stehend, ganz eine andere Position in dieser Welt einnimmt. Als ein lebendiges Zeugnis, als ein Beweis dafür, wie herrlich Gott ist und wie groß seine Liebe ist für jeden Einzelnen. Und dass das gesehen wird an euch und Leute euch ansprechen und fragen, wie könnt ihr nur so Freude haben? Wie könnt ihr nur so eine Liebe haben? Und ihr könnt dann eine Auskunft geben über den Grund eurer Hoffnung, aufgrund des lebendigen Zeugnisses, das der Heilige Geist euch gibt, in dem Moment euch auch freisetzt zu sprechen, in einer Weise, wie ihr das vielleicht bisher noch nie können habt. Das soll geschehen durch die Liebe des Vaters und durch die Autorität von Jesus Christus, der herrscht und regiert, der König ist. Und wir sind es, die uns unter seine Herrschaft stellen und eben wie er sagt, die sind, die mich lieben, die meine Worte tun. Und ich löse das los, dass wir Täter des Wortes sind. Ganz individuell, wie du uns das vor die Füße legst, wie du uns das in die Herzen schreibst und wie du uns es zeigst. Es soll geschehen. Halleluja. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Amen. Seid gesegnet. Amen. Amen. Ganz genau. Das wünsche ich mir.
Jetzt kommt der versprochene Teil, nämlich, dass wir uns unser Teil haben wollen.
Ja.
Ihr wisst ja, die Gnade ist entstanden, aber der Zwischenhandel und nicht ganz. Decke, und da war das Abendmahl drauf.
Was war jetzt das? Habe ich jetzt nicht aufgepasst.
Großer, langer Felsen. Da kam ein Wasserfall runter. Und unter diesem Wasserfall stand ein Tisch mit einer weißen Tischdecke. Und da drauf war ein Kelch mit dem Abendmahl drauf.
Das Abendmahl ist ja auch ein Vollzug, wo wir eben dieses Kenwood-Prinzip praktizieren. Wenn immer ihr das tut, verkündigt ihr das vollkommene Werk Christi. Ihr kennt die Stelle. Und also wir nehmen sein Fleisch, wir trinken sein Blut. Er sagt ja, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, habt ihr nichts mit mir. Also dieser, und der Wasserfall ist ganz gut. Wasserfall ist immer ein Zeichen, dass Erfrischung, Kraft und Erteilung kommt. Das möge so geschehen. Und dass jeder ganz individuell geleitet wird in dem, was vor uns liegt. Und im Besonderen mit dem Blick auf den 6. November, dass wir wirklich ein Erntefest feiern, dass eine große Schar von Menschen hinzugetan werden, weil der Geist Gottes sie zieht. Amen.
18 Uhr geht's weiter in Wächtersbach, Alte Post.